Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August. Und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen. Und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerustelt. Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans zu einer neuen Folge zum spannenden Grand Prix 2025. Ja, mal wieder ein McLaren Doppelsieg, den wir hier gebührend feiern. Und wir gehen heute auch direkt in die sportliche Analyse rein zu einem Grand Prix, wo, wie wir in der Saisonvorschau bereits angedeutet haben, eine kleine Regeländerung vorlag, nämlich die Flexi-Wings. Bezüglich der Flexi-Wings, Marc, wie ist so deine Meinung dazu oder beziehungsweise deine Stimmung zum Rennwochenende?
Ja, genau, also jetzt ja drittes Rennwochenende in 3 Wochen, das war schon recht viel Formel 1, was jetzt nicht schlecht ist. Also erstmal Rennwochenende, gab dann doch einiges, wo wir nachher noch drüber reden müssen, auf jeden Fall sehr interessant. Und es war so, im Vorfeld hatte man gedacht, okay, diese neue Technical Directive heißt das dann offiziell, wird die das Feld nochmal ein bisschen durchmischen, weil da ging es darum, dass ja gerade der Frontflügel, bei einigen Teams wurde das gesehen, dass der, wenn sie auf der Geraden fahren, also relativ schnell sind und damit viele Kräfte auf den Flügel wirken, dass es sich dann wie so zusammendrückt und kleiner wird. Dadurch kann man halt hat man weniger Drag und kann schneller fahren. Und in den Kurven, wo man langsamer ist, fächert er sich dann wieder so ein bisschen auf, wird ein bisschen größer. Dadurch hat man mehr Downforce, was in den Kurven besser ist. Und eigentlich, die Regel sagt eigentlich, dass es, also die Teile sollen so nicht designt sein, dass die flexen, also dass die beweglich sind so. Aber das lässt sich natürlich nicht vermeiden, wenn Kräfte drauf wirken. Und deswegen gibt es dann immer Tests, die durchgeführt werden. Wie viel verbiegt sich der Frontflügel, wenn man 100 Kilo zum Beispiel drauflegt und so weiter. So wird das dann getestet. Und dann gibt es gewisse, Räume, in denen das okay ist quasi. Also wenn er sich um 10 Millimeter verbiegt, dann ist das noch okay. Wenn er sich um 11 Millimeter verbiegt, dann ist das nicht mehr okay. Und die Technical Directive, was die jetzt gemacht hat, ist, das Ganze ein bisschen enger zu fassen. Also jetzt bei den Tests ist ein Frontflügel jetzt schon früher oder schneller illegal, wenn er bestimmte Maße überschreitet bei diesen Tests. Und aber kein Team ist da durchgefallen. Alle Teams haben gesagt, ja, das betrifft uns nicht und so weiter. Natürlich sagen die das immer. Wir werden es nie wissen, welches Team in der Entwicklung vielleicht was umstellen musste. Aber die Teams hatten ja jetzt auch 8 Rennwochenenden Zeit, sich darauf vorzubereiten. Von daher, glaube ich, hat das jetzt nicht so viel gebracht. Ist vielleicht ganz gut, dass das nachgezogen wurde, weil diese engere Regelauslegung ist, glaube ich, entspricht mehr den Regeln einfach, wenn man das jetzt ein bisschen enger überprüft. Aber das Feld wurde dadurch jetzt nicht so großartig durchgemischt.
Ja, denke ich auch. Und wie du sagst, durch die Ankündigung bereits vor der Saison konnte man sich ja auch in der Entwicklung darauf einstellen. Von daher haben das alle mit Bravour gelöst. Und ja, wir gehen hier direkt rein in das Sportliche. Wie bereits erwähnt, Doppelsieg mal wieder von McLaren. Und ja, mittlerweile ist da doch schon so eine kleine Dominanz zu spüren. Und ja, diesmal haben wir wieder die Reihenfolge, nämlich wie im Qualifying Oscar Piastri vor Lando Norris. Und ja, muss ich mal wieder hier meinen Hut vor Oscar ziehen. Das war ja mal wieder eine einwandfreie Vorstellung. Und ja, im Großen und Ganzen auch immer so ein kleines bisschen flotter unterwegs als Lando, auch wenn es nur minimal war. Wie siehst du das Ganze?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Es scheint sich so, ja, zu etablieren, dass doch an den meisten Wochenenden dann Oscar Piastri ein bisschen die Nase vorn hat. Ich fand auch hier hat sich das ja schon abgezeichnet irgendwie. Ja, und war wirklich über das ganze Wochenende einfach so dieses kleine bisschen schneller. Und gerade am Start, ja, Lando wieder leider einen Platz verloren. Und dann war das Rennen eigentlich da schon, ja, so gelaufen ist immer blöd zu sagen schon beim Start, aber das hat dann den Rest des Rennens schon sehr schwer gemacht, wenn du erstmal einen Max Verstappen zwischen dir und deinem Teamkollegen hast.
Und kleiner Fun-Fact zu Oscar Piastri, also muss natürlich sagen, hochgepriesenes Talent und da haben auch alle, muss man wirklich so sagen, recht gehabt mit den Vorschusslorbeeren, mit denen er in die Formel 1 gestartet ist, auch damals der Streit noch mit Alpine, wo dann McLaren eben zugeschlagen hat und ihn verpflichtet hat. Erste Saison 2020 habe ich eine ganz witzige Statistik, Formel 3, nämlich das Teamduell von Oscar Piastri gegen Logan Sargeant, und das ging seinerzeit in den Rennen, wo sie zusammen im Team gefahren sind bei Prima, mit 8:1 für Logan Sargeant aus.
Oh, ja, das ist natürlich
überraschend. Schon manchmal verrückt, was da so entsteht.
Ja, das ist wirklich überraschend. Aber gut, wer weiß, vielleicht Oscars erste Saison und Logan Sargeant hatte schon mehr Erfahrung.
Ja, gut.
Würde ich jetzt auch altersmäßig drauf tippen, aber trotzdem. Ja. Ich meine, Logan Sargeant ist ja auch nicht ohne Kunden der Formel 1 gewesen. Das vergisst man immer schnell.
Das ist richtig, ja. Also hat er auch seine Chance verdient und anderthalb Jahre hat er ja auch immerhin geschafft und deswegen, man muss ja auch sagen, wenn man es in die Formel 1 schafft und man ist jetzt nicht der reine Paydriver, dann hat das auch einen gewissen Grund. Da muss ja was vorher da gewesen sein. Ne? Ja, und ja, bei Piastri ist aktuell jedenfalls sehr, sehr viel da und ich würde auch behaupten, McLaren ist hier heute gar nicht so das große Thema.
Ja, genau, also die haben ihr Programm abgespult, 1-2 im Qualifying, 1-2 im Rennen, also bei denen läuft wirklich alles, die Teammates verstehen sich vielleicht noch ganz gut, wer weiß, vielleicht bleibt das aber auch so, also ich glaube für niemanden läuft es besser als für McLaren gerade in der Formel 1. Ja,
zumindest wird das Teamgefüge auch gut nach außen präsentiert, das Management da eben ganz gut, aber klar, wenn es dann irgendwann gegen Ende der Saison um die Fahrer-WM geht, bin ich mal gespannt, wie ruhig das Ganze noch wird und wie nah die beiden auch mal auf der Strecke aneinander kommen und was jetzt nochmal Duelle auf der Strecke angeht. Also Lando hatte ja auch ein Überholmanöver gegen Max. Da hat er sich diesmal gut angestellt und ist locker vorbeigekommen, was natürlich auch dem geschuldet war. Da war nicht viel zu machen für Max in der Situation. Und von daher auch für Lando. Natürlich beißt er sich so ein bisschen in den Arsch, wenn er dann hinter seinem Teamkollegen ins Ziel kommt, aber ja, hier war ein Oscar auch nicht zu schlagen. Und ja, gehen wir mal auch mal weiter im Klassement und kommen bei Ferrari an. Als zweites ist ja auch erstmal ein Statement mit Charles Leclerc auf dem Podium, Platz 3, im Qualifying noch auf P7 gelandet und ja, würde ich sagen, von Charles wirklich eine einwandfreie Vorstellung.
Ja, also wirklich, das muss man so sagen. Gutes Rennen gefahren, die McLaren waren nicht zu schlagen. Dann am Ende Glück gehabt, dass Max quasi nur noch die harten Reifen für den Safety Car Restart hatte und da ja beinahe das Auto verloren hat in der letzten Kurve. Das hat dann das Überholmanöver auch ein bisschen leichter gemacht auf der Geraden direkt. Da gab es ja dann die kleine Berührung. Das hätte auch schief ausgehen können, ja, sage ich mal. Ja. Da ist Leclerc tatsächlich, ich habe mir das dann in der Helikopterperspektive und an den Onboards angeschaut, da ist tatsächlich Leclerc rübergezogen und hat die Berührung verursacht. Da hatte Max schon recht, dass sich beschwert hat, da aber nichts passiert ist und es nur so eine kleine Berührung war, denke ich auch nicht strafwürdig oder sonstiges. Und wenn man das überhaupt als, sage ich jetzt mal, Fehler bezeichnen will von Leclerc, dann wäre das der einzige. im Rennen. Und ja, nur am Anfang des Rennens war bei Ferrari wieder so dieses Ding. Da hingen die hintereinander, haben sich Sekunden gekostet.
Stimmt,
ja, da waren wieder, ich glaube, da zögert man so ein bisschen aufgrund des Standings von dem Lewis Hamilton, da einfach zu sagen, hey, Charles ist schneller, mach Platz und zwar schnell, so ungefähr, weil je länger man zögert, desto mehr Sekunden kostet das. Und man hat es doch sehr eindeutig gesehen. Also Charles Leclerc war deutlich schneller als Lewis Hamilton, musste da aber 3-4 Runden hinter ihm bleiben. Und das, ja, da muss man professionell sein. Das muss man dann direkt ansagen, hey, andere Strategie oder wie auch immer. Frame ist so, dass es für Lewis Hamilton nicht ganz so böse aussieht. Aber ja, Lewis Hamilton hatte nicht die Pace an dem Wochenende und dann muss das schneller geklärt werden vom Team.
Ja. Also Lewis muss man halt sagen, im Qualifying hat er ja noch Leclerc geschlagen mit Platz 5, aber im Rennen war das wirklich eher dürftig. Und ich glaube, was für ihn so ein bisschen die Klatsche war, natürlich am Ende, dass er da von einem Kick sauber überholt wurde, nämlich unser Nico Hülkenberg. Ja, das ist schon sehr demotivierend. Und was ich mitbekommen habe auch, dass Lewis dann Tränen hatte, ne? Entweder in der Auslaufrunde oder dann, wo er ausgestiegen ist. Also der war nicht wirklich happy.
Ja, also ich hab die Szene gesehen. Ich glaube, das hatte sogar Sky Deutschland oder das Formel 1, irgendein deutscher Kanal. Ja, also Tränen weiß ich jetzt nicht. Er hat halt das Visier aufgemacht und mit der Hand irgendwas da drin rumgefummelt.
Okay, man wusste gar nicht. Okay.
Ja, also das war, wer weiß, vielleicht waren es Tränen.
Hat er sich auch nochmal an der Nase gejuckt oder so, ne? Kann ja auch
sein. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum man, also klar, von einem Kick sauber überholt werden, okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie sein letztes Rennen gewesen. Es ist jetzt auch nicht, dass er überhaupt gar keine Pace hatte, so. Also ich wüsste nicht, warum er jetzt genau in diesem Moment da jetzt Tränen in den Augen haben sollte. Und also, wie gesagt, es kann alles gewesen sein. Also da wurde wieder
zu viel reininterpretiert. Zu viel spekuliert, ja.
Ja.
Zumal ich jetzt auch finde, zuletzt hatte hier Lewis auch bisschen ansteigende Form. Und ich kann ihn ja auch verstehen, wenn er allgemein bei Ferrari frustriert ist. Ich meine, er hat ja diese ständigen Kämpfe auch mit dem Boxenfunk. Verstehen sich ja scheinbar gar nicht. Da ist ja auch schon Kritik aufgekommen mit seinem Renndirektor. Also ja, das ist so eine Sache. Also zufrieden wäre ja auch schlimm, wenn er zufrieden wäre, muss man es mal deutlich so sagen. Ne? Von daher, er hat ja auch den Anspruch, dass er da in Zukunft mehr abliefert. Und ja, kommen wir jetzt zum ehemaligen Team von Lewis Hamilton, nämlich Mercedes. Und ja, das wird ein recht interessantes Thema. Erstmal im Qualifying mit Platz 4 und 6, also 4 Russell, 6 Kimi Antonelli, finde ich ein wirklich sehr solides Ergebnis. Auch für Antonelli mal wieder ein kleines Erfolgserlebnis nach einem kleinen Durchhänger zuletzt. Und im Rennen hat Russell dann den 4. Platz bestätigt und es ist ein bisschen die Frage, wo wir das Thema einbauen, aber er war ja auch Mitakteur bei einem gewissen Hauptthema mit einem Herrn Max Verstappen.
Ja, ich glaube, das ist das größte Thema an dem Rennwochenende. Also ich glaube, bis dahin, um vielleicht vorher einmal George Russells Rennen zu analysieren, bis dahin auch solides Rennen, würde ich sagen, keine Fehler geleistet. Und war dann beim Safety Car Restart erst auf 5, dadurch, dass Leclerc dann Max Verstappen relativ schnell überholen konnte, weil der ja das Auto beinahe verloren hat beim Restart, war dann Max Verstappen auf der 4 direkt vor ihm und dann es fängt ja quasi in Kurve 1 an, als Russell Max Verstappen quasi von der Strecke schiebt, auch
genau,
mit einer Berührung.
Genau, der muss dann über die Auslaufbahn quasi wieder zurück auf die Strecke, ja.
Genau, da fängt das Ganze quasi an. Und ja, das ist so ein bisschen eine Kettenreaktion, glaube ich, die sich da bei Max abgespielt hat. Einmal, sein Team, meiner Meinung nach, schickt ihn auf die falsche Strategie, auf den neuen harten Reifen. Genau, also er hatte keine anderen neuen harten, neuen Reifen mehr. Aber wenn er gar nicht Reifen gewechselt hätte, dann wäre er auf 1 gewesen. Dann hätten sogar die McLarens ihn erstmal überholen müssen auf der Strecke. Und viel schlimmer als diese harten Reifen hätte es ja kaum sein können.
Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, ehrlich gesagt.
Ja,
Was hatte er? Genau. Er gebrauchte Mediums drauf wahrscheinlich oder ja, so zu dem Zeitpunkt. Aber
ich glaube, gebrauchte Softs. Aber
aber selbst die Hards, die musste er erstmal richtig aufwärmen und dann ja, ist die Temperatur bekommen. Das ist ja nochmal was ganz anderes, gerade auch nach einem Restart. Na, also finde ich, das war schon eine Strategie. Und es war, ja, so wie ich das mitbekommen habe, auch bekannt an dem Wochenende, dass die Hards nicht wirklich gut funktionieren.
Genau.
Das sollte ja bei Red Bull auch angekommen sein.
Ja, genau. Deswegen hatte die auch eigentlich keiner in seiner Rennstrategie mit eingebaut quasi. Ja, also die Entscheidung fand ich schon so ein bisschen fragwürdig, sag ich jetzt einfach mal, dass man da, anstatt ihm die Track Position zu geben, ihm da lieber die neuen Hards gibt. Und dann dann passiert halt das, was passieren musste. Er kommt auf den harten Reifen nicht wirklich klar, verliert den Platz gegen Leclerc. Dann die Szene in Kurve 1 mit Russell. Und dann macht Red Bull meiner Meinung nach den nächsten Fehler, oder beziehungsweise nicht meiner Meinung nach, sondern war dann ganz klar zu sehen am Ende. Und zwar sagt Red Bull ihm dann, er muss die Platzierung hergeben. Und es hat sich im Nachhinein rausgestellt, die FIA hat sich das Manöver gar nicht weiter angeguckt. Er hätte die Platzierung behalten dürfen. So, und
da war ja auch Russell gar nicht vor ihm.
Ja, genau. Also das ist wirklich, also
das ist auch ungewohnt, finde ich, bei Red Bull, dass man da so keine Ahnung, sich pro Gegner agiert in so einer Szene, wo ja Verstappen auch noch vor Russell war. Also das verstehe ich auch nicht, dass er ihn dann vorbeilassen sollte.
Ja, und das ist, also es ist wirklich, also ich hatte jetzt hier gerade noch mal interessehalber einfach die Reifen aufgemacht. Er war auf acht Runden alten Softs zur Zeit seines Boxenstops. 9 Runden waren noch zu gehen, also er hat dann noch 9 Runden auf den harten gefahren. Wären für die Softs dann 17 Runden gewesen. Er hatte einen Stint, in dem er 16 Runden auf den Softs war. Die McLarens waren über 20 Runden auf den Softs. Das wäre möglich gewesen. Dann sagt ihm sein Race Engineer, GP, sagt ihm, er soll Russell vorbeilassen, was Max absolut nicht verstehen kann. Er war sowieso schon sauer auf das Team, falsch Reifenwahl, hat schon den Platz verloren, auch mit Kontakt auf der Start-Zielgeraden, kriegt dann nochmal den Kontakt in Kurve 1 und auch von einem Auto, was hinter ihm ist. Gut, und soll dann
alles erlebt innerhalb von kurzer Zeit. Das muss man, so fair muss man sein. Da genau, kann ich seinen Frust auch verstehen.
Genau, richtig. Das ist, also nur um zu sehen, wo der Move gegen Russell dann herkam, kriegt dann den Kontakt von Russell, der hinter ihm ist, kriegt dann gesagt, er muss die Position hergeben. Ich denke mal, er wird gedacht haben, das kam von der FIA. Wie sich rausgestellt hat, kam es das nicht. Und dann macht er einen Move, trotz diesem, wo wir jetzt verstehen, wo das Ganze herkommt, den Move, also da kann ich keine Entschuldigung für finden und den,
das
ich verstehe es auch nicht.
Das darf nicht passieren. Und ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, ich glaube, dass es nochmal ein Russell war, hat das Ganze auch nochmal ein bisschen aufgekocht.
Ja, das glaube ich auch.
Da muss man sagen, man sucht ja immer so ein paar Vergleichsszenen in der Formel 1, finde ich immer ganz gut. Weiß nicht, ob du das direkt vor Augen hast, die Szene 97 Schumacher gegen Villeneuve beispielsweise. Ne? Ich musste irgendwie so ein bisschen daran denken. Das hatte sowas Ähnliches schon irgendwie. Und damals, das will ich jetzt natürlich nicht für Max, aber da wurde ein Schumacher von der WM-Wertung disqualifiziert. Aber da ging es ja auch direkt um den WM-Kampf in der Szene. Muss man da nochmal so ein bisschen anders sehen. Also ich will jetzt nicht, dass hier ein Verstappen für die WM-Wertung disqualifiziert wird. Ne? Sollte klar sein. Aber klar, es war schon eine Szene, die war deutlich drüber, muss man so sagen. Hat ja auch noch 10 Sekunden und 3 Strafpunkte bekommen. Und da ist er jetzt bei 11 Punkten.
Und
da musste ich ehrlich gesagt erstmal schlucken, weil ich nicht gedacht hätte, dass er schon so viel Strafpunkte hat.
Ja, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er da direkt bei 11 ist. Wobei, es stand auch schon mal im Raum, die Saison, dass er sich vielleicht eine Sperre einhandeln könnte. Ich glaube, die 10 Sekunden im Rennen, gut, ich meine, er hat damit quasi alle seine Punkte verloren, bis auf den einen, den er jetzt noch kriegt für den 10. Platz. Also fürs Rennen selbst gibt's kaum, also auch eine höhere Strafe im Rennen wäre symbolisch vielleicht noch gegangen, aber...
Es gibt ja so, glaube ich, auf dem Papier gar keine 15-Sekunden-Strafe, nur sondern 10 Sekunden addiert, wenn dann. Aber kann man das für dasselbe Vergehen geben? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen ist da, glaube ich, 10 das Maximum.
Ja, also man hätte ja eine Drive-Thru wäre noch gegangen, so, ne? Aber ja, ich glaub,
das wäre
also,
das Nächste gewesen, ja.
Ja, aber dann ist halt auch wieder so die Sache, wenn es nur der Kontakt ist, ich meine, er hatte jetzt George Russell auch nicht rausgeschossen aus dem Rennen, Russell. Also es gab keinen Schaden an den Autos und du musst halt dann auch erstmal ihm quasi Absicht also ich meine, es sah schon sehr absichtlich aus, ne? Aber du musst das ja erstmal beweisen können.
Da kommen wir auch
mal,
gleich noch zu einem Thema. Nämlich allein seine Äußerungen erstmal. Gut, klar, emotional nach dem Rennen muss man auch sehen, ne? Aber der wollte es ja gar nicht einsehen. Und ich finde, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass da eine gewisse Absicht auch dahinter war. Ne?
Auf jeden Fall. Also das sieht man ja dem Move auch. Also er lenkt ja gar nicht in die Kurve ein. Gut, am Ende, sag ich mal, für so einen Rage-Move, nenne ich es jetzt mal, hat er es quasi noch clever gemacht, weil halt George derjenige ist, der einlenkt und somit die Kollision in ganz großen Anführungszeichen verursacht. Er hat halt nicht wie zum Beispiel das Manöver von Vettel gegen Hamilton, wo die da nebeneinander gefahren sind und Vettel lenkt so rüber und bumpt ihn da einmal. Da kann man halt wenig dann argumentieren. Ja, genau, da kann man halt wenig argumentieren. Da kann sich niemand rausreden, aber Verstappen, keine Ahnung, wenn die ihm jetzt sagen, ey, das war auf jeden Fall absichtlich und deshalb wirst du jetzt hier disqualifiziert und 2 Rennen gesperrt oder was auch immer, dann könnte er immer noch sagen, nein, ich wollte eine weitere Linie nehmen und guck mal, ich habe gar nicht zu ihm hingelenkt und so. Weißt du, das ist halt so dieses Ding, ne? Also wir wissen alle, dass das Absicht war und das geht auch nicht, aber wie gesagt, er hat Reifen an Reifen das Ganze gemacht. Er hat einfach in die Kurve nicht eingelenkt. Ja. In dem Sinne, in Anführungszeichen, clever gemacht. Aber die 3 Strafpunkte, das ist schon relativ viel. Jetzt hat er 11. Bei 12 wird man gesperrt für ein Rennen.
Er kann sich halt nichts mehr erlauben, ne?
Ja, na gut. Ende des Monats laufen 2 seiner Punkte ab.
Okay, 2 laufen ab.
Ja. Deswegen, die sind ja immer nur für 12 Monate
drin. Gut, wenn
er
dann wieder 3 bekommt, ist er trotzdem gesperrt.
Dann ist er gesperrt, genau. Aber 3 gibt es ja eigentlich auch nur für größere Vergehen.
Ich finde es halt schade, weißt du, ein Verstappen, er ist ja öfters mal so ein bisschen dieses bockige Kind, ne? Ich meine, der Mann, man merkt, der will einfach ins Auto steigen, will racen und will gewinnen am liebsten, ne? Und dafür bringt er ja auch verdammt viel mit, um auch sehr häufig zu gewinnen, ne? Aber dann ist er hier so dieses bockige Kind, finde ich, so dieses Eingeschnappte, dieses zu Emotionale dann. Und wir kennen viele, auch viele Weltmeister, denen so Dinge auch passiert sind. Das liegt auch in der Natur des Sports. Nur wer auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen Pfeil im Kopf hat, wird eben auch Weltmeister. Das muss man halt auch so sagen im Leistungssport. Aber hier, ich denke mir trotzdem so irgendwie einen viermaligen Weltmeister, darf das eigentlich nicht passieren, Mann. Nee. Weißt du so, das ist...
Ja, also wirklich. Und es ist ja, also wir sind ja in der WM. Klar, es sieht so aus, als ob man gerade über eine Saison nicht mit McLaren mithalten kann. Aber wir haben ja letzte Saison auch gesehen, dass sich so zur Mitte der Saison nochmal einiges bewegt hat und so. Stell dir mal vor, Red Bull bringt jetzt noch irgendwelche Upgrades. Dann fightet der plötzlich jedes Rennen mit den McLarens. Und jetzt gerade hat er, sagen wir mal, er wäre 5. geworden. Russell hätte er nicht hinter sich halten können. Hülkenberg wahrscheinlich schon. Hätte er 10 Punkte gehabt. Jetzt hat er 1. Sind schon mal 9 Punkte weg im WM-Kampf. So, das ist... Ja, wer weiß, am Ende rächt sich das vielleicht auch noch. Man weiß es ja nie. Wir haben erst Rennen 9 von 24.
Definitiv. Also da sollte man noch gar nichts aufgeben, finde ich. Aber er hat sich jetzt ganz schön in die Bredouille gebracht. Das Team auch in die Bredouille gebracht, weil einen 2. Fahrer, der regelmäßig Punkte holt, ist ein bisschen schwierig bei Red Bull. Geht es ja auch um die Konstrukteurswertung am Ende, ne? Also... Das wird einigen Akteuren da nicht so gefallen. Aber ich glaube auch Max selbst wird das auch nicht besonders gut gefallen. Letzten Endes. Also, naja. Ja, jetzt haben wir viel über Max Verstappen geredet. Wir waren ja eigentlich bei George Russell. Und zu Russell fällt mir auch noch was ein. Was ich doch ein bisschen komisch finde, auch von Toto Wolff, der wurde ja auch gefragt zu der Szene und der hat sich gar nicht mal so vor einen George Russell gestellt in der Szene und das finde ich doch schon relativ auffällig und kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Art, den Verstappen-Clan halte ich mir hier mal warm, lieber nichts Falsches sagen, ne? Und wenn ich dann doch die Wahl hätte zwischen einem Russell oder Verstappen in einem Cockpit, glaube ich, ne?
Ja, ja, gut.
Also ich weiß, weil, dass sich ein Teamchef nicht vor seinen Fahrer stellt in so einer Situation, finde ich ungewöhnlich.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, ja, wer weiß, vielleicht, man weiß ja nie, was so hinter verschlossenen Türen schon verhandelt wurde oder so. Ja, das würde natürlich noch mal mehr Würze in die Sache bringen. aber ja, es ist, also ja, es ist ein bisschen untypisch, das stimmt. Gerade auch ein Toto Wolff, der ja, gerade wenn man sich so das Max Verstappen gegen Lewis Hamilton Kapitel anschaut, da doch immer relativ klare Worte gefunden hat zu der Zeit noch. Aber gut, jetzt geht's auch nicht um ganz so viel, sag ich mal. Jetzt wird hier nicht um die Fahrer-WM gefightet, sondern es war jetzt eine Sache hier in Spanien, um einen Platz 4.
Gut, und man selbst hat ja auch keine Position verloren dadurch, ne?
Genau, ja. Genau, das ist ja am Ende, am Ende war es für Mercedes jetzt nicht so schädlich. Ja, gut. Was für, um das jetzt abzuschließen, wir waren ja eigentlich bei Mercedes, was für Mercedes doch schädlicher ist, sind die Ausfälle in letzter Zeit, um mal das Thema jetzt abrupt zu wechseln auf Antonelli. Der konnte nämlich mal wieder nichts für sein Ausscheiden. Also was heißt mal wieder, in Monaco war es ja schon dann im Qualifying, wo er den Crash gebaut hat, selbst verschuldet. Ja, das ist für Mercedes, das in dem Tripleheader hatten sie jedes Mal wirklich ein Auto, was einfach abgeraucht ist. Also in Monaco war es im Qualifying, das von George. Jetzt hier in Spanien war es Antonelli. Ich überlege gerade, davor war es auch Antonelli, oder?
Ich glaube, der ist auch schon mal davor.
Ja, genau. Also in Imola müsste es auch. Also im Interview wurde Toto Wolff auch darauf angesprochen, dass jetzt dreimal in Folge ein Mercedes-Auto. Ja, in Imola war es auch Antonelli, der das DNF hatte, weil das Auto einfach aufgegeben hat. Ja, also ich meine, einmal, gut, passiert, ist Motorsport. Zweimal, gut, hat man halt Pech, dass zweimal ineinander passiert. Jetzt in 3 Wochen, in 3 aufeinanderfolgenden Rennen, raucht das Auto ab. Wer weiß, also kann natürlich immer noch großes Pech sein, dass jetzt dreimal aufeinander passiert, aber in der Zeit, in der wir uns so befinden, wo das ja echt sehr selten passiert eigentlich, diese technischen Defekte einfach, ja, also vielleicht ist da irgendwas grundlegend mit dem Mercedes nicht ganz richtig, wer weiß.
Ja, ja, die konzentrieren sich voll auf den Motor für 2026. Nein, aber ja, es stimmt schon, da gebe ich dir recht, ist sehr auffällig. Und demnach ja Antonelli schwierig zu bewerten, weil das natürlich wieder für ihn blöd gelaufen ist. Na, aber gut. So, wir sind hier bei Mercedes und gehen jetzt zum nächsten Top-Team. Nämlich Kick Sauber. Und das finde ich aber absolut sensationell. Nico Hülkenberg auf Platz 5. Und da muss ich aber erst nochmal ganz kurz ins Qualifying reingehen, wo man doch ein bisschen enttäuscht war. Er wurde von Bortoleto geschlagen. Der 12. wurde Nico auf 16. Und bevor weiteres Lob kommt, muss ich auch noch über eine Szene reden, nämlich direkt nach Start in Kurve 1, als die beiden Kick Sauber da auch über die Auslaufzone abgekürzt haben. Also, was heißt abgekürzt? Sie haben ja diese Zone genommen. Aber was ich merkwürdig fand, vor dem Manöver war Nico Hülkenberg hinter Liam Lawson. Dann kam man aus der Kurve, aus dieser Auslaufzone raus, war er vor Liam Lawson und er musste die Position nicht zurückgeben. Da habe ich mich dann doch ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, das hat mich auch gewundert. Das ist so ein bisschen, ja, es erinnert mich so ein bisschen an Baku, wo Fernando Alonso das ja mal ein Jahr mal mit Ansage sogar gemacht hatte, wo er in einem Interview so scherzhaft gesagt hat, wo er gefragt wurde, ja, wie sieht's aus mit Kurve 1 und so, weil man ja da diese, nicht Baku, in Sochi war das, wo man ja die lange Gerade hat vor Kurve 1 und hat er gemeint, ach, Kurve 1, die fahren wir gar nicht. Und dann im Rennen hat er sie wirklich, also er hat sich außen positioniert, er hat es clever gemacht, außen hat man im Start dann oft keinen Platz so, und dann hat er einfach da gibt es ja auch so ein Boller, um den man genau, umfahren richtig, muss ja. quasi. Ja. Und ja, den hat er genommen, hat Plätze dadurch gewonnen, standen den Race Director Notes, wenn man den nimmt, ist alles gut. Ja, wurde dafür damals auch nicht bestraft, clever gemacht. Mhm. Ja, scheint hier wohl genauso gewesen zu sein. Ich meine, wenn das so kommuniziert wurde, dass es okay ist dann, ja. dann...
Die Meldung kam dann ja auch, ne, dass es eine further ja. Investigation gab und von daher, ja. Ja, und alles, was jetzt kommt, muss ich sagen, ist großartig ja, von Nico Hülkenberg. Also ein Platz 5 in einem Sauber. Ja, im ersten Rennen der Saison schon mehr Punkte geholt, als Kick Sauber in der gesamten letzten Saison geholt hat. Und ja, jetzt kommen nochmal jede Menge Punkte da drauf. Also muss ich wirklich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor. Und da kann er ruhig dazwischendrin, was weiß ich, 7 Rennen haben, wo gar nichts geht. Aber wenn der dann immer wieder so Dinge raushaut, also ich glaube, da ist Kick Sauber hochzufrieden mit ihm.
Ja.
Und ja. das ist sensationell. Also, und muss man aber auch sagen, hat er auch gut gefahren dann.
Ja.
Und dann auch das Überholmanöver gegen Lewis Hamilton. Also wirklich, das war schon richtig geil.
Ja, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. So, also das war ja wirklich.
Selbstverständlich so.
Ja, ne? Also. Das war wirklich, also ich glaube auch Lewis Hamilton dachte, er sieht nicht richtig, als da plötzlich ein grünes Auto an ihm vorbeizieht. Ja, gut, Hamilton auf älteren Reifen gewesen, muss man da fairerweise natürlich dazu sagen. Trotzdem darf das nicht passieren. Kick Sauber auch viele Upgrades gebracht in Spanien, die scheinen wohl, also ich meine, klar, so gut dürfen wir die jetzt nicht jedes Wochenende erwarten, aber Ich würde jetzt auch mal sagen, die Updates werden da auch reingespielt haben. Ich meine, Bortoleto auf 12 im Qualifying und auch Rennen als 12.
Ist ja auch eine gute Position, ne? Finde ich.
Genau, also das ist ja auch schon mal ein ganz großer Schritt nach vorne. Von daher, glaube ich, wird das auch dazu beigetragen haben. Ja, und so ein Nico Hülkenberg, ja, wenn der Punkte wittert, dann greift er zu und zwar richtig. Und ja, 10 WM-Punkte, also ja, das ist... mehr als der zweite Red Bull-Fahrer die ganze Saison geholt hat.
Boah. Beide.
Ja.
Eieiei, ja, das stimmt. Nee, deswegen, also ich glaube, Hülkenberg spielt nachher auch nochmal bei einer anderen Kategorie eine große Rolle. Und dann, ja, Bortoleto haben wir kurz was gesagt. Dann gehen wir jetzt noch zu einem Team der Top 5 Teams vom Grand Prix, nämlich die Racing Bulls. Mit Platz 7 Isaac Hadjar und Platz 11 Liam Lawson. Und ja, Hadjar hat wieder abgeliefert, würde ich sagen. Auch schon in Q3 gekommen im Qualifying. Am Ende dann als 9. qualifiziert. Und also ja, wieder enorm wichtige Punkte für das Team. Liam Lawson mit ein bisschen Pech 11. geworden. Hätte Max eine höhere Strafe bekommen. Hätte er vielleicht noch einen Punkt abgegriffen, das ist ein bisschen schade. Aber so grundsätzlich finde ich auch von Lawson okay Leistung. Ja. Der hat ja auch eine schwierige Phase hinter sich, aber zuletzt auch durchaus aufsteigende Form. Und ja, Hadjar ist fast schon das bekannte Bild, ne?
Ja, ne? Also
der macht sich wichtig.
Ja, dass wir ihn da jetzt auch schon so ja als normal sehen. Ja, 7. Platz, ordentliches Rennen. Das spricht, glaube ich, schon viel über seine Rookie-Saison. Also meiner Meinung nach, gut, Antonelli performt halt auch gut, aber bei Hadjar überrascht es mich einfach ein bisschen mehr. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall mein Rookie des Jahres bis hierhin.
Ja, wollte ich mitgehen. So,
also wirklich, wie selbstverständlich er Punkte nach Hause bringt im Racing Bull. Hammer, wieder starkes Rennen gefahren und auch im Qualifying. Also ist ja auch so, er bringt sich ja selbst auch durchs Qualifying immer in die guten Positionen schon. Von daher, ja, also kann ich nur Lob aussprechen.
Das ist das nächste große Talent im Red Bull in Zukunft, glaube ich, so, wenn es so weitergeht. Ne? Also wirklich sehr, sehr gut. Und ja, jetzt sind wir fertig mit den Top 5. Machen eine kurze Pause und hören uns dann im nächsten Kapitel.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität. Und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz. Und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Er war der letzte große Romantiker des Radsports. Marco Pantani, der Pirat. Ein Held, der Berge bezwang, Herzen gewann und dann plötzlich stürzte. Nicht wegen eines wirklichen Dopingnachweises, aber wegen eines erhöhten Blutwertes. Es gab kein Urteil, aber einen öffentlichen Tod auf Raten. Und als er 2004 tot in einem Hotelzimmer gefunden wurde, fragt sich bis heute Italien, war es ein Unfall, Suizid oder doch ein Mord? Jetzt reinhören, Marco Pantani, überall, wo es Podcasts gibt, in unserer Reihe Tatortsport.
Kapitel 2 der heutigen Folge vom Spanien Grand Prix 2025. Ja, und wir gehen jetzt rein in die Bottom 5. Und sind angekommen, immer noch in den Punkten, nämlich Platz 8, Alpine mit Pierre Gasly. Und wie ich finde, auch Platz 8 übrigens im Qualifying, wieder eine wirklich gute Leistung von Pierre, muss man einfach so sagen. Und ja, das sind so die Punkte, wo man sagen muss, Respekt an Alpine, das ist stark. Wäre schön, wenn sie jetzt noch einen guten zweiten Fahrer hätten.
Ja, irgendwie ist das so ein bisschen wie bei Red Bull. Sie haben ja Jack Doohan aus dem Cockpit geschmissen, jetzt Franco Colapinto, das müsste jetzt sein drittes Rennen gewesen sein, richtig? Mhm. Ja, weiß jetzt noch nicht so zu überzeugen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Keine Ahnung, das ist, ja, bin ich mal gespannt. Zwei Rennen hat er ja noch in seinem 5-Rennen-Vertrag. Mal sehen, ob dann der nächste Fahrerwechsel bevorsteht oder was dann der Plan sagt. Mhm. Aber ja, Pierre Gasly, starkes Wochenende, Qualifying und Rennen, Punkte nach Hause gebracht, wichtig für Alpine. Mhm. Und Colapinto leider weit weg von Punkten.
Ich muss natürlich auch sagen, bei Colapinto jetzt zuletzt mit den Crashs, dass er da vielleicht auch mal erst ein bisschen die Anweisung hatte, mach vorsichtig, Junge. Na, aber trotzdem ist das schon, es ist nicht besser als das, was Doohan gezeigt hat. Das ist ja auch so ein kleiner Gradmesser, muss man einfach so sagen. Klar, ein Colapinto hatte jetzt nicht die, Saisonvorbereitung oder jetzt nur 3 Rennen innerhalb von 3 Wochen gehabt, also auch eine sehr kurze Zeit da. Aber dennoch, so hatte ich bei ihm immer das Gefühl, dass er einer ist, der relativ wenig Eingewöhnungszeit braucht. Hat man ja auch bei Williams gesehen, bei ihm damals, aber aktuell ist das noch keine Empfehlung, sagen wir es mal so.
Ja, es ist, also er gibt noch keinen Grund, nach den 5 Rennen einfach zu sagen, zack, Rest der Saison, du bist sicher. So, das ist es auf keinen Fall. Wie gesagt, ob das jetzt so schlecht ist, dass man ihn rauswerfen muss, Monaco auch wenig aussagekräftig.
Es gibt ja noch so einen Deutschen, der bei Alpine auch unter Vertrag ist, der da Langstrecke fährt.
Ja, wie wär's mit dem? Ja, wäre natürlich schön. Aber gut.
Ich glaube, also ich schätze die Chancen nicht ganz, durchaus nicht jetzt sagt, dass das passieren wird, aber ich fände, so nah wie eine Formel 1 Chance für Mick, hätte er nicht gedacht, dass die vielleicht zum Greifen ist. Das ist halt die Frage. Ich weiß jetzt nicht, wen die noch als Testfahrer haben, außer Jack Doohan.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es da aussieht, ob Mick da im Gespräch ist. Aber als deutscher Schumi-Fan darf man ja noch hoffen dürfen. Wir werden sehen. 2 Rennen hat er jetzt erstmal noch, die wird er auf jeden Fall fahren. Genau. Und dann wird er sich danach beurteilen müssen,
was passieren wird, welche Entscheidung man bei Alpine trifft. Und gehen jetzt auch direkt zum nächsten Team. Immer noch Top 10, Platz 9. Und ja, es ist soweit. Endlich der Botschafter der Strecke, der Mann. Ja, wie alt ist er jetzt? 44? Keine Ahnung. Aber sehr alt auf jeden Fall. Und 85. Endlich hat er seine verdienten Punkte geholt. Die ersten Saison an der Zahl 2. Und Fernando hat die Pechsträhne endlich besiegt. Im Qualifying auch schon Platz 10, im Rennen dann auf Platz 9 das Ding nach Hause gefahren. Von der Strafe noch von Verstappen profitiert, sonst wäre es ein Punkt gewesen. Aber ich freue mich einfach, dass Fernando endlich den Fluch besiegt hat, wirklich.
Ja, also er hätte die Punkte auch in Monaco schon verdient gehabt. Mhm. Jetzt ist es dann bei seinem Heim-Grand Prix auch schön endlich was geworden. Und ja, also auch verdient. Er hat auch teilweise echt schöne Überholmanöver gezeigt. So teilweise außenrum in der langen Kurve nach der ersten Schikane. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ist es Kurve 4, 3? Ich bin mir gar nicht sicher, aber da außenrum.
Gegen Hülkenberg das Ding.
Mhm.
Wurde ja, aber zurück überholt.
Ja, aber trotzdem.
Aber trotzdem, schönes, sehr schöner Move, definitiv.
Interesting, ja. Aber ich meine, er hat auch einen gegen Lawson. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, gegen wen das war. Aber auf jeden Fall schönes Racing gezeigt. Das war so der Fernando von vor einem Jahr, sag ich mal, oder von vor 2 Jahren. Wirklich Bock gehabt, Gas gegeben, sich kämpferisch gezeigt und ja, endlich die verdienten Punkte geholt. Er war aber auch ja das einzige Auto, richtig, was am Sonntag dabei war bei Aston Martin.
Ja, nämlich ja, im Qualifying war Lance dann noch dabei, ist dort 14. geworden. Und dann kam auch schon gegen Abend die Meldung, dass er beim Grand Prix nicht teilnehmen wird, wegen einer Handverletzung, ne, so wie ich das richtig mitbekommen hat, die er wohl jetzt auch schon seit einigen Wochen mit sich schleppt.
Ja, genau, die er sogar quasi schon 2 Jahre mit sich schleppt, weil in einem Interview mit Mike Craig hat der gesagt, dass das tatsächlich zurückzuführen ist auf diese Handverletzung, die er damals, ich dachte, es war nicht so lange her, aber 2023 im Preseason-Testing, ja, hatte er einen Mountainbike-Sturz oder so, war es, glaube ich.
Ja, irgendwas, ne? War das, ja.
Ja, wo er sich die, ich glaube, sogar beide Handgelenke gebrochen hatte. Und ja, tatsächlich kamen dann wohl jetzt die Schmerzen zurück und wohl auch schon über die letzten Wochen. Und ja, seine Ärzte haben dann gesagt so oder haben ihm dringlichst empfohlen, nicht zu racen, was er dann auch befolgt hat. Und ja, jetzt ist so ein bisschen im Unklaren, wie es da jetzt weitergeht. Mike Craig hat gesagt, er ist kein Arzt, er kann es selbst nicht beurteilen. Plan A wäre, Lance Stroll fährt in Kanada. Das hat er gesagt, ist Plan A. Er hat aber auch gesagt, er kann da jetzt keine Wahrscheinlichkeit dranhängen. So, er kann gar nicht sagen, ob das machbar ist, wie das aussieht. Scheint wohl ein bisschen komplizierter zu sein, die Verletzung. Und er hat aber auch gesagt, Plan B ist dann, wenn Lance nicht fahren kann, dann wollen jetzt in den nächsten Tagen, Wochen ihre beiden Ersatzfahrer auf Standby haben. Das wären Felipe Drugovich und Stoffel van Dorn. Ja, für die beiden ist mir das Blöde. Eigentlich sind die für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans eingeplant, was genau an dem Wochenende ist, wo auch Kanada stattfindet, das Formel-1-Rennen. Und ja, Frankreich, Kanada. Ja, wenn man für das Formel-1-Rennen auf Standby dabei sein soll, dann schätze ich mal, wird man Le Mans absagen müssen. Von daher wird das spannend zu sehen, welcher der Fahrer, weil es kann ja auch wieder sowas sein, dass Lance Stroll dann zwar das okay kriegt, aber in FP1 merkt er,
da musst du halt sehr spontan entscheiden, ja.
Genau, und gut, wenn das im freien Training vielleicht beschlossen wird, dann kann man noch von Frankreich aus rüber für den Samstag, hat noch ein freies Training, das Qualifying und dann das Rennen. Aber ja, das Ding ist halt auch, wenn man das Qualifying nicht mitfährt, weiß ich gar nicht, dann darf man das Rennen nicht mitfahren, weil ich meine,
ja, man hat sich ja nicht qualifiziert.
Genau, richtig. Das ist zwar heute eigentlich nicht mehr so eine Hürde, dass man sich wirklich qualifizieren muss, wo der Name herkommt. Aber wenn man es nicht fährt, darf man tatsächlich auch Sonntag nicht beim Rennen einspringen. Und ja, das heißt, man müsste dann schon auf jeden Fall Samstag da sein. Ja, wird spannend. Ich würde behaupten, wir wünschen Lance beide alles Gute und hoffen natürlich, dass er im Auto sitzt, weil er eigentlich ja einen ganz guten Saisonstart hatte bisher.
Hat regelmäßig jetzt nicht unbedingt, aber er hat seine Punkte geholt für Aston, die auch wichtig waren. Und von daher wäre es auch irgendwie schade für ihn jetzt, wenn er in der Phase pausieren müsste. Und ja, drücken wir ihm die Daumen, dass er es schafft, gerade zu seinem Heim-Grand Prix dann in Kanada, wäre das schon ganz schön für den Lance. Und ja, gehen wir im Klassement weiter. Eigentlich kommt ja jetzt Red Bull, über einen haben wir schon ganz lang geredet, deswegen halten wir das hier kurz, nämlich das Thema Yuki Tsunoda. Ja, P20 im Qualifying.
Ja.
Also. Langsam müsste da doch eine kleinere Empfehlung kommen, finde ich, bei ihm. Ich denke, ihn wird man jetzt nicht zurückversetzen in den Racing Bull. Da hat man sich schon genug Ärger mit einbehandelt und im Rennen gut dann 13. wurden. Klar, ist auch aus der Boxengasse gestartet. Das ist dann natürlich auch erstmal schwierig, das Ganze. Deswegen möchte ich ihm das Rennen jetzt nicht wirklich da angreifen. Aber er hat halt den Grundstein mit dem schlechten Qualifying gelegt. Und ja, geben wir ihm immer noch eine Schonfrist.
Ja, es ist so langsam. Irgendwann muss die auch abgelaufen sein. Ne? Er ist schon lange in der Formel 1. Das ist jetzt schon das. Weil Liam Lawson wurde ja schon nach 2 Rennen rausgeworfen. Das ist jetzt dann auch schon das 7. Rennen im Red Bull gewesen. Schwierig, ne? Da müsste langsam mehr kommen, sage ich mal. Aber ja, es ist so das, was wir ja auch schon irgendwie die letzten Jahre sagen. Ne? Es ist halt vielleicht auch einfach nur der Red Bull nicht so gut, wie wir alle denken. Ne? Es ist halt einfach Max Verstappen so gut.
Das ist ja die Frage, wen willst du da reinsetzen? Wer soll da performen? Also
genau,
da hätte sich, glaube ich, keiner so einen richtigen Gefallen getan. Jeder hätte das gerne genommen, weil es einfach eine Chance ist.
Mhm.
Aber ich glaube, habe so das Gefühl, dass keiner überzeugt hätte.
Ja, also ich glaube tatsächlich, nach allem, was man so die letzten Jahre gesehen hat, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, keiner der Fahrer im Feld könnte sich in das zweite Red Bull Cockpit setzen und ansatzweise mit Max Verstappen mithalten.
Ja.
Also ich sage wirklich keiner. Also da wären vielleicht einige oder viele wären wahrscheinlich besser auch als die zweiten Red Bull Fahrer, die wir in letzter Zeit hätten. Gerade wenn man da so gestandene Leute wie zum Beispiel einen Charles Leclerc oder so reinsetzen würde oder einen Lando Norris, Oscar Piastri, die würden bestimmt besser performen, klar.
Die nachweislich sehr gute Fahrer sind, ne?
Genau,
aber ich glaube, richtig. Der Red Bull ist einfach auch so auf Max zugeschnitten
und
schwierig zu steuern.
Genau, das ist, also, ja, zugeschnitten glaube ich halt nicht mal, weil, also das ist ja eine Setup-Sache, das wählt ja jeder für sich, aber ich glaube halt, der Red Bull ist so, du musst ihn so auf Messers Schneide fahren, sage ich jetzt mal, und dann halt auch so mit dem Setup ins Schwarze treffen und so, und Max Verstappen hat halt die jahrelange Erfahrung in dem Team, der kriegt das hin, der ist halt ein Jahrhunderttalent, für den ist das kein Problem, und dann hat Red Bull halt, ja, so nicht den Need, das Auto so zu entwickeln, dass man es breiter abstimmen kann, sage ich jetzt mal. Es ist mehr so, er findet das raus, also weil das Team entwickelt halt das schnellste Auto möglich. Aber wahrscheinlich könnte jedes Team ein Auto entwickeln, was theoretisch noch mal eine Sekunde schneller auf der Strecke ist. Das könnte dann aber keiner mehr fahren. So, und Red Bull ist halt vielleicht schon 2-3 Schritte über das hinaus, was 90% des Feldes fahren können, ohne dass sie es vielleicht gemerkt haben, und weil Max Verstappen sowas halt wegsteckt. Und das ist, glaube ich, so eher das Problem. Und das wird schwer. Vielleicht ändert sich das ja ab nächstem Jahr mit neuen Regularien.
Ja, sind wir mal sehr gespannt. Und vor allem, wer dann auch im Cockpit bei Red Bull sitzt. So, gehen wir mal weiter im Klassement. An Sauber sind wir vorbei, jetzt sind wir bei Williams tatsächlich gelandet, und da schaue ich gerade mal, gut, Alex Albon noch im Qualifying mit einem Platz 11, aktuell eher enttäuschend, aber hier jetzt noch ein, für den Grand Prix, wie der Wagen lief, ein okayes Ergebnis, denn bei seinem Heim Grand Prix lief für Carlos Sainz gar nichts, 18. im Qualifying, im Rennen 14., viele eher unglückliche Szenen, also Albon ausgeschieden, weil er das Auto abstellen musste wegen dem, das war doch der Flügelschaden.
Der zweite Flügelschaden.
Gegen Liam Lawson, und man hatte, vermute ich mal, wie schon des Öfteren letzte Saison, einfach keinen Ersatzteil mehr da.
Ja, also er hatte ja schon einmal gewechselt. Ne? Also es wäre ja tatsächlich sein dritter Frontflügel gewesen. Und ich glaube, dann hat man halt gesagt, so selbst wenn man noch einen da gehabt hätte, so jetzt reicht's, jetzt ist gut. Und dann ist er, glaube ich, sogar erst in die Box gekommen und dann nochmal rausgefahren, um seine Strafe mitzunehmen, so nach dem Motto, weil ansonsten trägt man die ins nächste Rennen mit, wenn man schon retired ist. Ja, rabenschwarzes Wochenende für Williams. Also da ging echt nicht viel. Dann noch ein Fun-Fact zu, naja, was heißt Fun? So viel Fun ist an dem Fact eigentlich gar nicht dran. Carlos Sainz, das erste Mal, dass er in Spanien keine Punkte holt.
Oh, okay.
Man mag es kaum glauben, er ist schon lange dabei und teilweise ja auch im Toro Rosso seine Karriere anfängt, hat immer Punkte geholt bei seinem Heimrennen.
Das ist schon stark, ja.
Ja, jetzt das erste Mal nicht. Wird sich zeigen, ob bei Williams, weil sie ja jedes Wochenende quasi selbst davon überrascht waren, wie gut sie waren. Hier hat sie es wirklich abgezeichnet über die freien Trainings. Da waren sie, glaube ich, nie in den Top Ten. Es war zu erwarten jetzt wieder mal, aber ja, die letzten Wochen haben sie ja auch immer gesagt, es ist zu erwarten und waren dann besser. Von daher, bin ich mal gespannt, wie es mit Williams weitergeht, ob das wirklich nur so eine Glückssträhne war die letzten Wochen. Aber Spanien lief's nicht.
Tun wir es mal als kleinen Ausrutscher ab. Also ich persönlich hoffe halt, dass sie in Kanada dann wieder ihre alte Form zeigen können. Sind wir sehr gespannt. Und ja, jetzt kommen wir noch zu einem traurigen Kapitel. Das letzte Team, Haas. Qualifying ganz kurz. Olli Boehmen auf 15, Esteban enttäuschender 17. Und im Rennen dann Ocon auf 16. Boehmen auf 17. Boehmen, der allerdings eine 10-Sekunden-Strafe hatte. Und den wir somit dann auch hochrechnen müssten auf Track Position, wäre er vor Yuki gewesen auf Platz 13, was ja grundsätzlich okay ist. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da müsste auch Boehmen mitgespielt haben, als er in einem Fight mit Lawson war, während hinter ihm Norris Verstappen zum Überrunden kam, was auch ein bisschen unglücklich aussah. Muss aber auch dazu sagen, ich kann trotzdem verstehen, dass die beiden ins Duell gegangen sind, denn zu dem Zeitpunkt ging es tatsächlich, wo man so knapp an den Punkterennen gekratzt hat. Also es war nicht so, dass es da auch um nichts ging. Da gab es von Sky eben viel Kritik, was ich aber nicht verstehen konnte, wie gesagt, weil es ja doch durchaus auch um was ging. Ist halt so eine Sache. Das sah dennoch ein bisschen unglücklich aus, aber möchte ich da eigentlich keinem der beiden Fahrer großartig angreifen. Duelle auf der Strecke gibt's eben nun mal auch im Mittelfeld. Und ja, aber so jetzt gerade mit der Strafe 17. Ocon 16. Ja, das ist schon sehr enttäuschend.
Ja, es ist irgendwie ja auch da. Das Wochenende war nix. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob man dann den Fahrern so viel Vorwurf dann am Ende machen kann, ne? Ich glaube, auch da hat sich abgezeichnet, dass das Wochenende einfach nicht nichts wird, sage ich mal.
Ja, sind wir durch mit der sportlichen Analyse. Gehen jetzt rein in unsere Awards. Und also ich habe mich eigentlich schon festgelegt für beide Awards. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also Platin Award, Nico Hülkenberg.
Ja. Da schließe ich mich an, das muss man einfach würdigen, ne? Das ist ein klares Ding. Er ist ja sogar nicht mal Driver of the Day geworden.
Wer ist denn das geworden eigentlich?
Weißt du es?
Nee.
Du wirst lachen, Max Verstappen.
Was?
Kein Witz. da muss man aber dazu sagen, dass das Voting ja das ganze Rennen schon offen ist und bis zu dem Safety Car Restart und dann der Aktion gegen George Russell hat Verstappen ja auch ein krasses Rennen geliefert, ne? Also muss man ja auch wieder sagen. Aber der ist tatsächlich Driver of the Day geworden. Ja, ich glaube, vorher hat sich halt keiner so richtig hervorgetan und da haben alle Max gevotet und dann in den letzten 8-9 Runden, nachdem er da den Mist gemacht hat und Hülkenberg dann alle gerafft haben, Hülkenberg wird hier als Sechster oder Fünfter ins Ziel kommen. Und dann war einfach nicht mehr genug Zeit, dass alle noch voten konnten, dass Hülkenberg das holt. Deswegen, ich schließe mich an, Platin Award Hülkenberg, das muss einfach sein.
Ja, und kommen wir jetzt zur Fluppe. Und ja, bei mir, statt des Driver of the Days, bekommt er von mir die Fluppe des Rennwochenendes verliehen, nämlich Max Verstappen.
Ja, also schließe ich mich auch an, dass, also bei so einem Manöver, wir haben lange drüber geredet, da hat er sich die redlich verdient.
Ja, deswegen, also das war ja wirklich eine Aktion. Ich bin wirklich gespannt, was demnächst passiert, vor allem wie er fährt mit der drohenden Strafe. Und ja, es geht ja auch dann schon in anderthalb Wochen weiter in Kanada. Jetzt haben wir mal eine kurze Atempause mit einem freien Wochenende. Keine Formel 1, keine Bundesliga. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So nach dem Motto. Wird ein sportfreies Wochenende, zumindest am Fernseher. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten. Und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.